Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder, der Bademantel und die Erdnussflips, nämlich heute mit Martin und mit
Jasmin, hallihallo.
Und wir haben heute so ein bisschen eine Sonderfolge, es geht nämlich um Italien.
Ah, dann sag ich doch gleich Buongiorno, liebe Hörer und Hörerinnen.
In der Maus, in der Sendung mit der Maus würde jetzt einer sagen, das war Italienisch.
Genau.
Ich war in Italien. Das ist jetzt an sich keine Vorsensation, weil ich glaube, wir waren alle schon mal in Italien. Ich war jetzt länger nicht mehr und normalerweise immer nur so ein paar Tage. Jetzt waren wir eine Woche lang in der Toskana in einem wunderschönen renovierten Haus auf einem grünen Hügel, wo du dann runterguckst und denkst, na, so schlimm ist die Welt jetzt auch nicht. Das war 10 Minuten von Siena entfernt.
Dort habe ich mal studiert in Siena.
Du hast in Siena studiert?
Ein Auslandssemester mit Erasmus.
Das hat mir ausgesprochen gut gefallen, dieses Siena. Wir waren dann auch in Florenz, logisch, die Kinder waren noch nie da, deswegen muss man da mal hin.
In die Uffizien vor allen Dingen.
Natürlich, aber in die Uffizien, das ist ja die Krux des heutigen Tourismus. Du kannst ja Slot buchen.
Ja.
Sonst kommst du ja gar nicht rein.
Und im Vorfeld.
Und selbst dann ist es stinkevoll. Also Uffizien, die Kinder fanden es jetzt nicht so toll, weil die sind von uns ja, die Kinder, sag ich mal, diese jüngeren Damen sind von uns ja mehr so moderne Kunst gewöhnt und dann standen die da vor diesem David und sagten, ja gut, das ist ein Kerl, ja, aber ist halt so. Ne?
Das wundert mich, weil ich war damals völlig begeistert von den Uffizien und nicht nur damals, ich war vor 2, 3 Jahren auch nochmal da. Also ich finde, die Uffizien sind großartig.
Ja, ich auch. Es ist ein fantastisches Museum, keine Frage.
Da haben deine Töchter einen komischen Geschmack.
Ja, so ist es nun mal. Ne? Ja. Sie sind halt, aber gut, es ist ja eine die Rezeption von Kunst ist ja eine unterschiedliche. Und Florenz.
Noch ein Wort zu Siena.
Ja.
Weil du sagst, es habe dir so gut gefallen. 5 Tage Siena ist genial. 5 Wochen Siena ist wahrscheinlich auch noch schön, aber 5 Monate Siena ist übel, vor allen Dingen im Wintersemester. Und jetzt bin ich auch schon ein paar Donnerstage älter. Das heißt, dieses Wintersemester liegt in der Zeit, als damals von Bram Stoker Dracula rauskam.
Oh, das war, ja, weiß ich, 293.
So, und dann lief ich durch diese schönen Gassen von Siena, der ja eigentlich für den Palio, für das Pferderennen bekannt ist. Aber ich sah auf jedem Dachvorsprung, auf jedem Sims sah ich dann irgendwie Dracula sitzen. Das passte so in die Stimmung, also Dunkelheit, kalt, Herbst. Also Siena ist sicherlich sehr, sehr schön, aber 5 Monate ist ein bisschen heftig.
Ja, 5
Im
Monate
Winter.
ist natürlich auch ein bisschen lang, das muss man schon sagen. Also Siena ist ja jetzt überschaubar groß. Mir hat es total gut gefallen, weil da ist auch Tourismus, der ist ja auch berechtigterweise da, ist ja auch wirklich hübsch zum Gucken. Aber in Florenz ist es mittlerweile so ein ich sag mal Amsterdam-Tourismus, ne? Wo du das Gefühl hast, da werden Reisegruppen quasi von hinten durchgeschoben. Also das war so voll und das war so nervig, weil egal wo, in welcher Ecke du standst, es kam irgendeine Reisegruppe vorbei aus Hasse nicht gesehen und es war wirklich als Einheimischer wirklich durchdrehen. Und in Siena hast du das Gefühl, die Einheimischen wohnen da. Wir waren da mal morgens auf dem Markt. Ja, da gibt es halt normale Sachen zu kaufen, aber hat natürlich alles immer diese italienische Atmosphäre. Ich meine, gerade du und ich, wir sind aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Architektur, ich sage mal 50er Jahre, wenn man viel Glück hat. Ja.
Genau, viel zerstört im Krieg und dann lieblos wieder aufgebaut.
Genau, schnell und lieblos wieder aufgebaut, weil wir hatten schließlich ein Wirtschaftswunder zu managen. Konnten uns jetzt nicht noch um Ästhetik kümmern. Das hat der Italiener ja so nicht. Da war ja nichts kaputt. Ne, hat natürlich wahrscheinlich technisch extreme Nachteile mit Außenleitungen und nachträglich zugefügter Kanalisation. Aber es sieht natürlich schon hübsch aus, wenn man da durchläuft. Und diese ganzen Dörfer, San Gimignano oder wo wir überall waren.
Ah, da wart ihr auch. Das ist ja touristisch.
Ja, Volterra, San Gimignano und irgendein Dorf, ich habe den Namen vergessen, das ist auch auf so einem Hügel und du kommst so durch ein Tor rein und siehst 200 Meter das Ausgangstor schon. Also das besteht nur aus einem kleinen Marktplatz und 3 Häusertjes. Ich habe den Namen vergessen, aber sehr süß.
Wahrscheinlich Santa Margherita Nobile di Montepulciano, vielleicht?
Zum Beispiel. Oder das andere. So, aber dann hat man sich ja nochmal beschäftigt, man sich ja nochmal mit der italienischen Lebensart. Ich werde jetzt mal so ein paar Stereotypen verbraten, die du als quasi Expertin wahrscheinlich hinterher zerstören wirst. Also zum einen.
Ich bin gespannt. Also nicht Expertin, aber als große Italien-Liebhaberin.
Naja, wenn du 5 Monate da am Stück warst, dann bist du im Gegensatz zu mir Experte. 5 Monate am Stück war ich noch nie da rein.
Und ich war auch mehrere Monate auf Sardinien nach dem Abitur. Also ich habe schon eine Italien-Affinität.
Also das siehst du mal. Also, und ich war halt irgendwie ein paar Mal im Urlaub in Italien, aber nicht so häufig, weil ich ja bekanntermaßen immer in die Nordsee fahre. Jetzt, also, wenn du, wir sind dann, erstmal ist, kannst du in Italien, es ist meines Erachtens nach nicht möglich, schlecht zu essen.
Nein, unmöglich. Italien ist wundervoll, was Essen angeht.
Geht nicht. Also egal in welcher Kaschemme du bist, ne, wir fahren, wir sind mit dem Auto dahin gefahren. In der Schweiz ist auch schon ganz okay, aber dann fährst du über den, wir sind in Gotthard gefahren und sind dann am ersten Autogrill, haben wir halt gemacht. Die Panini-Angebote des Autogrills schlagen jeden Delikatess-Italiener in Köln.
Ja, das soll was heißen, denn beim Autogrill bist du jetzt noch nicht kulinarisch an der Spitze angelangt, eher am
Nee,
unteren Ende.
natürlich nicht, aber selbst da ist tipptopp.
Also da stimme
Also
ich
wenn
dir
du
zu.
dir die
Essen in Italien, es geht wenig darüber.
Das ist wirklich unschlagbar. Und das hat eine Eleganz und eine Lässigkeit, weil für die ist das halt wichtig. Der gemeine Deutsche, um jetzt mal ein paar Stereotypen zu verbraten, da kann ich immer meine Mutter nehmen, weil für meine Mutter war Essen irgendwas, was für den Stoffwechsel nun mal dummerweise nötig war.
Die Italiener machen das anders. Ich habe eine Dokumentation auf Arte gesehen von zwei älteren Männern, die Gemüse angebaut haben in den Abruzzen. Und wie sie ihre Tomaten geerntet haben und diese Tomaten dargeboten haben, da hast du Tränen in den Augen gekriegt. Die haben wirklich ihr Essen geliebt und so kochen die auch. Und das schlägt sich natürlich nieder.
Genau, das dauert ja auch alles Stunden. Ich meine, diese italienischen Menüs mit Primi Piatti und Secondi Piatti, da kann ja kein Deutscher, der sich schnell mal in einer halben Stunde sein Abendessen einwirft, kann das ja nicht essen. Ne? Da musst du ja 4 Stunden sitzen und wahrscheinlich irgendwie 5 Flaschen Rotwein trinken.
Das muss man zelebrieren.
Dann macht die Sache ja auch Spaß. Jedenfalls
Genau.
sind wir da meist essen gegangen. Ich habe dann aber auch ein bisschen selber gekocht. Und wenn du da in den Konrad gehst, was glaube ich deren Rewe ist,
Zumindest eine weit verbreitete Supermarktkette, ja.
ja, sehr, sehr weit verbreitete Supermarktkette. Es gab den Coop und es gab den Conrad. Wir waren in beiden drin. Und ich habe da, also was du da an Lebensmitteln kaufen kannst in einer Qualität, da kommt ein deutscher Supermarkt, kann ja überhaupt nicht dran tippen. Beispiel, ich habe dann mal Carbonara gemacht mit dem Guanciale-Speck, also mit dem richtigen Speck. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich bin ja auch nur vom Niederrhein. Wenn du das einmal gemacht hast, dann willst du diesen Industriespeck nicht mehr essen.
Das ist in der Tat so.
Also die Fleischtheke, die ist so groß wie eine, ich übertreibe jetzt, aber wie eine kleine Seite des Kölner Doms. Da gibt es auch dieses ganze verpackte Fleisch, was bei uns einer ja gar nicht normalerweise dran geht, aber da sind Kalbfleisch, Kalbsschnitzel, hauchdünn, die kriege ich bei uns beim Edelmetzger nicht. Das steht da alles im Regal. Also, und ich habe noch nicht über das Weinregal geredet.
Ja, da kann ich dir auch, also ich kann dir gar nicht widersprechen. Ich, auch diesem Klischee oder dieser Beobachtung stimme ich zu. Das trifft übrigens auch für Frankreich zu. Die Supermärkte sind wesentlich besser sortiert, haben wesentlich bessere Qualität. Das ist was ganz Komisches, dass wir in Deutschland für unser Essen weniger Geld ausgeben als in diesen beiden genannten Nachbarländern und dann natürlich auch schlechtere Qualität haben.
Ja, und die hatten auch ganz viel, zum Beispiel, man würde jetzt sagen, ja, die Italiener essen jetzt ganz viel und die essen ja auch viel Fleisch, tun sie ja auch. Die essen auch viel Gemüse. Du kannst aber sehr gut vegetarisch da essen. Du kriegst ständig irgendwelche Sachen, die glutenfrei oder sonst was sind, weil die haben ja viel Teigwaren und sowas. Das machen die schon, da wird schon, also da sind sie auch schon in der Neuzeit angekommen. Aber das Ganze wirklich mit einer gewissen Lässigkeit, ne, dass du gehst hin, dann sagen die, ja, komm, also wir haben heute hätten wir das, ne? Iss mal davon ein bisschen, ich mache dir ein paar Nüdelchen. So den Eindruck macht das immer. Wir sind dann da, Autofahren in Italien ist ja auch nichts für Amateure. Ne?
Was, für wen ist das nichts?
Das ist nichts für Amateure. Also
Nein, das ist nichts für Amateure.
meine Frau, die ist ein bisschen schreckhafter, die hat die ganze Zeit so ein bisschen zusammengezuckt. Ne? Gut, die beiden anderen Begleiter waren ja sehr vertieft in ihre Endgeräte, die haben das gar nicht mitgekriegt. Aber es ist ja tatsächlich so, zum Beispiel gibt es keine Einfädelspuren in den Autobahnen.
Braucht man nicht.
Ne?
Man fährt nach
Nee,
Gefühl.
brauchst du nicht. Gas geben, hupen.
Man braucht auch keine Blinker, genau. Es hat der verloren, der am wenigsten mutig ist. Man muss sich auf
Richtig.
die Kreuzungen vortasten. Blinker braucht man auch nicht. Die rote Ampel ist auch eher nur ein Vorschlag
Ist ein
als
Vorschlag,
eine.
genau. Ist ein Vorschlag. Das ist ja das, was ich sowieso schätze. Gestern war hier wieder irgendwie die Ampel ausgefallen, hier in Köln. Ich bin natürlich rübergegangen, weil kein Auto kam. Es stehen aber ganz viele Leute da und warten, bis sie denn jetzt grün wird. Und wenn sie gar nicht grün wird, gehen sie wahrscheinlich nie rüber. Sowas würde der Italiener nicht machen.
Lustig ist, dass du jetzt gerade sagst, die Ampel ist ausgefallen. Zur Aufzeichnung dieses Podcasts ist nämlich genau vor 2 Tagen die Ampelkoalition zerbrochen. Da ist auch die Ampel ausgefallen.
Ist die Ampel, ist aber nur da, aber bisher ist nur das gelbe Licht aus.
Genau, das gelbe Licht ist aus.
Genau, die Ampel ist ausgefallen. Das ist zum Beispiel
Schöner Ding.
so
Ja, schöner
typisch.
Titel, die Ampel ist ausgefallen. Ja, das ist
Die Ampel
gut.
ist ausgefallen.
Aber
Ist
zum
zum Beispiel,
Verkehr in
jedenfalls.
Italien muss ich unbedingt jetzt eine Anekdote anbringen. Das war nämlich ein Erlebnis, das ich mit meiner Freundin Kerstin hatte. Liebe Kerstin, Grüße von dieser Stelle. Ich weiß, du hörst unseren Podcast.
Liebe Grüße,
Und
Kerstin.
zwar waren wir an der Costa Sorrentina im schönen Sorrent. Hatten uns einen Mietwagen genommen, damals noch Studentinnen, also auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Das heißt, die Selbstbeteiligung am Auto war dann auch schon mal ein Problem. Jedenfalls haben wir uns ein Auto ausgeliehen und sind damit durch Sorrent gefahren und dann irgendwie so den Straßenbeschilderungen gefolgt, einer Einbahnstraße folgend und kamen in eine Gasse mit hohen Mauern zur rechten und zur linken. Und diese Gasse wurde immer enger. Sie verengte sich und verengte sich. War wahrscheinlich nur geeignet für Apes, Vespas, keine Ahnung. Es fuhren aber Autos durch. Wir waren also nicht das einzige Auto, aber uns wurde dann Angst und Bange, weil wir dachten, jetzt ist es schon ziemlich nah. Also sagte sagte ich zu Kerstin, klapp doch mal den Seitenspiegel an, mache ich auch auf meiner Seite, dann haben wir ein paar Zentimeter mehr Platz, um durch diese enge Gasse zu kommen. Gesagt, getan, sie kurbelt das Fenster runter, will den Spiegel anklappen, zack, fällt der Spiegel auf den Boden.
Blöd gelaufen, ja.
Mist. Weil, wie gesagt, ohne Spiegel zurückkommen, müssen wir die Selbstbeteiligung zahlen. Also habe ich gesagt, wir müssen unbedingt diesen Spiegel haben. Den drapieren wir dann wieder irgendwie so hin, wenn wir das Auto abstellen, damit das so aussieht, als sei der noch dran, weil wir hatten den ja auch nicht kaputt gemacht. Also sprich, der war vorher auch schon
Moment,
dran.
ihr habt den nicht
Jetzt,
abgefahren, sondern der ist von selber abgefallen.
der ist wirklich tatsächlich von selber
Okay.
abgefallen. Der war also wohl schon vorher defekt. So, jetzt, wenn du aber in Abstand von 2, 3 Zentimetern eine hohe Mauer neben dir hast, kannst du natürlich die Autotür nicht öffnen. Ist ja klar. Also
Nee.
sagt Kerstin, wie soll ich denn den Schlüssel, den Spiegel wiederholen? Sag ich, ja.
Du musst
Nee, ich habe
zurückfahren.
gesagt, hier ging nicht. Hinter uns Riesenschlange Autos. Also das ging nicht zurückfahren.
Ach du Scheiße, ihr wart nicht alleine in der hohen Gasse.
Nein, wir waren nicht allein. Also sage ich, Schiebedach auf, oben raus und Spiegel holen. Und jetzt kommt das Klischee des Jahrhunderts, Kerstin blond. Rotes Sommerkleidchen, ne? Genau das, was Italiener mögen. Schiebedach auf, Kerstin raus. Das Gehupe, das Gejohle, das war
Ciao, Bella.
unerreicht. Genau, ciao Bella. Aber wir haben den Spiegel wiederbekommen und es ist auch alles gut gewesen. Auch beim Zurückbringen konnten wir den so drapieren, dass es aussah, als sei er nie abgewesen. Und durch die Gasse sind wir auch gekommen.
Ja, siehst du. Klar, die Italiener, die verbraten natürlich auch diese Stereotypen. Und Stereotypen gibt es ja, weil es sie auch wirklich gibt. Das ist wie mit Vorurteilen. Das ist ja auch alles nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe mal, als ich nach Köln zum Studium kam, in der Marienstraße gewohnt, die sehr italienisch geprägt war. Und es war eigentlich üblich, dass wenn ich da morgens rausfuhr, dass da jemand mit dem Unterhemd auf die Straße trat, sich erstmal beherzt ins Gemächt griff und dann auf die Straße rotzte. Das.
Schön.
Ich habe gesagt, okay, Jungs, ihr müsst das wahrscheinlich tun, weil ihr es tun müsst. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber davon mal ab, das ist ja, ne, was jetzt noch dazu kommt. Du hast also dieses Essen-Dings da, mediterrane Flair, was schon, also mediterran ist halt ja nicht in der Toskana, aber so dieses Italienische halt. Ne? Ich mag überhaupt kein Eis. Ich esse hier in Deutschland quasi nie Eis. Ich habe da jeden Tag Eis gegessen, weil es wirklich so lecker ist.
Ah ja, in der Tat.
Und, ne, und du hast diese entzückenden Dörfer, du hast diese Essensgeschichte und dann kam bei mir ja noch dazu, wie man sich ja denken kann.
La Musica.
Genau, die Playlist.
Ja, die
Ja, die
Playlist.
Playlist. Und ich bin ein bisschen angefixt durch Erik Pfeils Bücher. Kennst du Erik Pfeils Bücher?
Nein.
Erik Pfeil ist ein mir auch persönlich bekannter Musikjournalist. Wir treffen uns auf Konzerten und man kennt sich halt so ein bisschen. Und der hat zwei Bücher über Italo-Pop geschrieben und schreckt wirklich vor nichts zurück. Also der bespricht, die heißen immer mit 100 Songs durch Italien und er bespricht dann diese Songs und was ihm dazu so einfällt. Das ist so ein bisschen Stream of Consciousness. Also was ihm gerade dazu einfällt, verbrät er. Aber er verbrät wirklich alle Songs. Also er verbrät auch Felicità und so weiter. Er schreckt vor gar nichts mehr zurück.
Felicita ist großartig, unerreicht. Wir hatten ja schon mal deinen Schreckmoment, als ich dir sagte, dass ich Modern Talking Fan bin. Da bist du ja fast vom Glauben abgefallen. Aber Italo-Pop bin ich auch total begeistert.
Ist ein großartiger Song, finde ich auch. Felicità ist auch ein klasse Song, aber es ist, ich finde, sagen wir mal so, er wächst mit steigendem Promille.
Der Genuss.
Also, wenn ich jetzt nach Hause komme an einem Novemberabend, sage, ich möchte mir jetzt mal was Schönes gönnen und dann würde ich wahrscheinlich nicht als erstes Albano auflegen.
Da stimme ich dir
Aber
tatsächlich zu.
ja, aber ansonsten ist er großartig unterhaltsamer Song, ähnlich wie Vamos a la Playa, der trotz seines spanischen Textes von Italienern ist. Jedenfalls hatte ich mir vor dem Hintergrund natürlich eine riesige Playlist gemacht. Und wenn du dann da durch die toskanische Pampa das darf man ja nicht sagen, Papa ist ja Spanisches, fährst und hörst dabei, La Chate mi cantare, so, ne? Ist schon klasse und es hat auch was unglaublich Eigenes. Also, da ich ja normalerweise hauptsächlich englischsprachige und auch englisch aus England kommende Musik mehr anhöre, haben sehr großes Faible für England, aber danach ist wirklich Italien, die haben was richtig Eigenes. Das gibt es, glaube ich, in keinem Land zu sehen. Bei uns gibt es ja auch Schlager. Ja? Bei uns gibt es auch Rammstein. Es gibt auch ganz schreckliche deutsche Musik. Es gibt auch ganz gute deutsche Musik. Aber die Italiener, die haben es irgendwie drauf.
Ich mag die auch, die Musik, das muss ich
Also,
sagen.
das ist wirklich, ob das jetzt Paolo Conte ist und ein bisschen jazzmäßig oder ob das, weiß ich nicht, Lucio Battisti oder Lucio Dalla und so, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen reingefuchst. Also, und das kann ich mir hier gut anhören, aber das ist da, ist es dann, es ist rundet das Bild.
Ja, da fließt die Landschaft mit ein, man fühlt sich wohl.
Genau,
Kenne ich den
genau.
Effekt. Erlebe
Ja,
ich auch jedes Mal.
und es ist ja, ne, und natürlich siehst du dann den verrückten Celentano, wenn er Azzurro singt, was ja wirklich eine hymnisch ist.
Absolut. Einige Lieder
Ja,
von Adriano ist
so,
da eine
und
Hymne.
jetzt hab ich gerade im Grunde genommen alle Klischees des deutschen Urlaubers vom Teutonengrill erzählt. Ich werde das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir betreiben auch beide irgendwelche schriftlichen Informationsbeiträge. Also in meinem nächsten Blogbeitrag werde ich mich natürlich mit Italien beschäftigt haben. Weil, wenn wir das senden, ist das natürlich alles schon Geschichte. Aber ich habe das natürlich direkt aufgearbeitet.
Aber ich kann noch was hinzufügen. An einigen Stellen wundert man sich nämlich. Ich habe nämlich, da ich ja auch viel in Italien bin, da habe ich ja gesagt, dass ich sehr italienaffin bin, muss man feststellen, darf man feststellen, dass die Italiener zum Beispiel erstaunlich pünktlich sind und erstaunlich zuverlässig, wenn es zum Beispiel um Handwerker geht. Und zwar wesentlich zuverlässiger als alles, was ich in Deutschland bisher erlebt habe. Und das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, das halten auch viele unserer Hörer und Hörerinnen nicht für möglich. Wir haben nämlich mal ein Renovierungsprojekt durchgeführt in Italien von Deutschland aus. Und diese italienischen Handwerker, die waren pünktlich, die waren vor Ort, die haben uns jeden Abend Fotos und Videos vom Fortgang der Arbeiten geschickt. Und das habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Eine derartige Zuverlässigkeit, eine derartige, die Qualität, gut, die stimmt in Deutschland auch, die stimmte dort aber auch. Aber dass die sich wirklich verantwortlich fühlten und einen dann auch mitgenommen haben, das hatte mich zum Beispiel sehr, sehr positiv beeindruckt.
Aber es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass man das als Überraschung sieht, dass man sagt, ach, guck mal. Also für den Italiener echt zuverlässig.
Naja, man sagt ja immer so dieses Laissez-faire, dieses, ne,
Ja,
also zum
das.
Beispiel in Frankreich habe ich es anders erlebt. Und deswegen denkt man ja, die Italiener ähneln vielleicht eher den Franzosen, aber nicht in meiner Erfahrung.
Vielleicht haben die Italiener, wissen die Leute, wo man laissez-faire ist und wo man nicht laissez-faire ist. Ich meine, wenn ich irgendwie in meinem Job, wenn ich jetzt mal wirklich abliefern muss, wenn ich dann sage, ach, wird schon, ne, dann ist das halt auch irgendwie nicht so richtig gut. Das machen die wahrscheinlich auch so.
Das ist sowieso das Geheimnis aller interkulturellen Problematiken oder aller interkulturellen Verständnisse, dass man wissen muss, wann zählt's und wann zählt's nicht. Und das ist eins der Dinge, wo
Genau.
man wirklich am schwierigsten dahinter kommt.
Genau. Und was dann noch dazu kommt, dann haben wir natürlich dann, als wir da waren, haben wir natürlich auch über Italien resoniert und wie nett und überhaupt und politisch ja ganz schwierig. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen, ist Frau Meloni noch am Start. Ich weiß nicht, ob sie es in einem halben Jahr noch ist. Das ist ja auch wieder das Gute an Italien. Die können ja auch die Faschisten wählen, weil die sind ja eh bald wieder weg.
Da muss ich jetzt noch was nachschieben, und zwar zwei Dinge. Das eine ist, es war ja vor kurzem die Buchmesse in Frankfurt und Italien war Gastland.
Ja.
Und Frau Meloni ist natürlich mit einer Abordnung gekommen und hatte aber nicht eingeladen den Schriftsteller, der geschrieben hat über Falcone, den Richter, der die Mafia ja bekämpft hat und ja auch leider getötet wurde. Und der Autor Roberto Saviano war eingeladen auf der Buchmesse, aber wie gesagt, nicht Teil der offiziellen italienischen Delegation,
Delegation.
was ja auch schon wieder weit blicken oder tief blicken lässt, wie Meloni es dann mit der Mafia hält oder der Bekämpfung der Mafia. Und da hatte die Buchmesse dann offenbar reagiert und hatte ihn eingeladen. Und er hatte sich natürlich dann auch diebisch gefreut. Er war dann auch Gast bei Dreisat Kulturzeit und hat sein Buch vorgestellt. Ganz, ganz interessant, was er da berichtet hat. Und das hat für mich ehrlich gesagt sehr schockiert, dass man dann in Italien einen solchen Mann nicht mit in die offizielle Delegation
Also
nimmt.
ich würde sagen, dass die italienische Regierung ihn nicht mit reinnimmt, weil ich glaube, in Italien, ich meine, die Mafia-Problematik ist da nun wesentlich größer als woanders. Und das ist sicherlich ein Thema, was da gesellschaftlich diskutiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so blöd sind wie Frau, das heißt, Frau Meloni ist ja nicht blöd, aber so ignorant ist wie Frau Meloni. Da fiel mir übrigens noch was ein, so italienische Politiker. Wenn man über italienische Nachkriegspolitiker nachdenkt, ist ja ein Name, dem kann es ja gar nicht entgehen. Ne? Nämlich il Cavaliere.
Cavaliere.
Ja, Herr Berlusconi, der ja von jedem Skandal ist, ja, hat ja was Trump-ähnliches. Der hat ja wirklich auch alles überlebt. Und ich habe mal eine Sendung gesehen, dass der natürlich, also Trump ist noch unwahrscheinlicher, weil der Berlusconi, der hatte ja was. Also man muss den jetzt nicht mögen, ne? Aber der hatte ein gewisses Charisma, der hatte einen gewissen Charme und viele Frauen fanden den charmant und viele Männer haben gesagt, das ist doch ein richtiger Kerl.
Also da muss ich dir vehement widersprechen. Also für mich ist Berlusconi nur ein kleiner, ekliger Fettsack, aber das müssen wir an der Stelle nicht vertiefen.
Ja, für dich ja, für dich ja. Aber der hat genauso wie für uns, ich meine, offensichtlich hat Trump ja auch irgendein Charisma, was an uns vorbeigeht. Aber die Italiener, ich habe das in so einer Sendung gesehen, dass die Italiener gesagt haben, ja, das ist auch nicht immer alles ganz okay, was der so macht, aber dass die Männer immer gesagt haben, das ist ein Kerl und dass viele Frauen gesagt haben, der hat aber was.
Schrecklich. Also das wollen wir jetzt an der Stelle.
Muss ja nicht für dich gelten. Es spricht ja auch für dich, dass du das durchaus trennen kannst. Aber so, aber das würde ich gar nicht mal so sehr sagen, das ist jetzt was Mediterranes oder das ist irgendein italienischer Machismo. Machismo kommt ja auch aus Spanien und nicht aus Italien. Das gibt es da ja gar nicht sonst.
Kleine Anmerkung am Rande, Klammer auf, Klammer zu.
Klar, keine Ahnung. Sondern das ist, glaube ich, eher so ein alte Männerproblem.
Das kann sein. Aber auch die Mafia ist ja was sehr Italienisches. Klar gibt es auch noch andere Länder mit Mafia-Mafia-Zügen.
Jo, aber das ist kein alte Männerproblem.
Nein, ist kein altes Männerproblem. Aber da wollte ich noch ein Zitat anfügen von dem eben genannten Autoren. Und das fand ich nämlich so lustig. Er sprach davon, was Männer beim Erwachsenwerden erleben und sagte dann, also die erste Zigarette, der erste Sex, der erste Mord. Fand ich irgendwie ganz interessant, wenn das so dazugehört in Mafia-Kreisen.
Den habe ich weggelassen, muss ich sagen. Also das andere hatte ich durchaus, aber das mit dem Mord,
Hat mich auch beeindruckt.
ja, ich habe mal Insekten erschlagen. Was mir auch noch gut gefallen hat, wenn man im Ausland ist, dann ist ja heutzutage, ne, Mutti mit ihrer Idee, Junge, lern Sprachen, dann gehört dir die Welt, das geht so. Ne? Also letztlich reicht es, glaube ich, heutzutage, wie ich bei meinen Töchtern sehe, die kommen überall klar, weil die Englisch sprechen. Die sprechen auch gut Englisch, ich habe mehr Vokabeln, weil ich auch älter bin, aber so sprachlich kommen die überall wunderbar klar. Die hatten beide Italienisch in der Schule.
Und sprechen dann Englisch in Italien, das ist ja grauenvoll. Ein Sakrileg.
Okay, Mädels, dann jetzt hier. Ne? Ich kann nur l'Italiano von Toto Cutugno singen, jetzt seid ihr dran. Ne?
Kam nix.
Kam nichts. Habe ich gedacht, okay, dann mache ich es halt selber. Also habe ich radebrechend irgendwas irgendwie versucht, im Supermarkt oder im Lokal Italienisch zu sprechen. Wenn mir nichts mehr einfiel, dann kann relativ gut Spanisch. Ich konnte dann auf Spanisch wechseln.
Das haben die dann auch verstanden. Vor allen Dingen in Siena, weil.
Das haben die nicht nur verstanden, sondern die haben diese Anstrengungen, die ich da auf mich genommen habe, die haben die wirklich gutiert. Die fanden das echt nett und die haben mir dann langsam auf Italienisch geantwortet, ob ich das auch verstehe und so. Und das fand ich unheimlich nett, weil du das in vielen Ländern nicht hast. Ich meine, mach das mal in Frankreich.
Absolut richtig,
Ja?
aber das.
Die sprechen dann doppelt so schnell.
Kann auch sein, ja. Habe ich aber auch schon anders erlebt. Aber gerade in der Gegend, in der du warst, in Siena, haben die so einen Dialekt, der ein bisschen ans Katalanische erinnert. Und deswegen kommst du da mit Spanisch natürlich auch noch wesentlich besser durch.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Die sprechen das ein bisschen anders als die anderen Italienisch. Also die Italiener, die sagen zum Beispiel nicht, also das K, also Coca-Cola, ist ja Hohohola. Die haben so ein H da drin. Das ist so wirklich
Oh
auch,
ja, das ist
ne?
tatsächlich
Oder
so, ja.
Hanucha, also der Strohhalm oder so. Ne? Die haben das da.
Aha.
Ne? Deswegen bist du wahrscheinlich mit deinem Spanisch in der Gegend ganz gut
Ja,
durchgekommen.
das könnte durchaus sein, ja, dass es daran lag. Aber sie haben es wirklich, also das Spanische verhält sich ja zum Italienischen so ein bisschen wie das Deutsch zum Holländischen. Ne? Ist ein bisschen die kleine bucklige Schwester. Hey, liebe Holländer, ich finde euch super. Ja,
Das glauben wir dir auch, das hast du schon mal in einer anderen Sendung gesagt. Keine
ja,
Diskriminierung.
ich finde alles super und ne, tot ziens und ne. Das müssen wir rausschneiden, das war jetzt Spanisch. Aber so, das Spanisch ist. wahrlich nicht so wohlklingend wie das Italienische. Insofern ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich da falsch abgebogen bin. Ja, hat man mir immer gesagt, super, aber Spanisch sprechen mehr Leute, ja, aber da fahre ich ja nicht hin. Ja, ich war noch nie in Südamerika, das ist ja auch ja.
Könntest ja auch nach Spanien fahren.
Aber auch die Holländer zum Beispiel, wenn du den Holländern, das versuche ich, den Niederländern, das korrekterweise heißt, wenn ich in den Niederlanden nach meinen 1000 Besuchen und nach meinem Aufwachsen an der Grenze bilde ich mir ein, dass ich so ein bisschen praten kann und dann spreche ich ein bisschen mit denen und kriege ich sofort Antworten auf Deutsch und zwar ziemlich missgelaunt. So nach dem Motto, was vergeht er sich an unserer Sprache?
Wir können die Seine viel besser. Können sie auch. Das ist wirklich
Können
wahr.
Sie auch. Ja,
Finde
klar.
ich auch immer faszinierend. Finde ich auch immer ganz, ganz toll. Aber ich möchte mal zurückkommen auf Italien, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag in unserem Podcast. Ich habe
Bildungsauftrag haben wir auf jeden Fall.
neulich was gelernt, was mich wirklich ein bisschen schockiert hat. Und wer jetzt Geschichte studiert hat, wusste das vielleicht vorher. Aber ich hatte noch nie von der italienischen Sozialrepublik gehört und hatte mich sehr gewundert, dass die Bestand hatte. Nur wenige Jahre, muss ich mal nachschlagen, bis 1945, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Und zwar am Gardasee, am Westufer des Gardasees, war diese Republik ausgerufen unter Mussolini. Und das war so eine Art Protektorat unter Mussolini, in dem er den deutschen Nazis ein Gebiet zum Wohnen, zur Selbstverwaltung zugesprochen hatte. Und das war natürlich am schönen Gardasee. Und wenn ich da so entlang fahre und sehe mir dann diese ganze Pracht an, ist ja wirklich wahnsinnig schön dort,
Ja,
dann hat
schön.
das jetzt für mich so ein Beigeschmäckle. Dann gucke ich so auf diese Pinien und auf diese Gebäude, diese tollen Berge und den See und denke mir, ja, die wussten damals schon, wo es schön ist. Also ich hatte noch nie von dieser Sozialrepublik gehört, muss ich ehrlich
Ja, die
sagen.
höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ist echt interessant.
Hab nicht Geschichte studiert, das sei an der Stelle als Entschuldigung genannt.
Nee, da habe ich ja wirklich noch nie was von gehört. Ich hatte zwar Geschichte Leistungskurs, aber studiert habe ich das natürlich auch nicht. Ja, ich war letztens in der Fontana-Ausstellung in Wuppertal. Ne? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch das nicht sagt, das ist dieser Mensch mit diesen zerschnittenen Leinwänden. Und der ist sehr alt geworden und der hat natürlich auch unter Mussolini gelebt. Und im Gegensatz zu den deutschen Faschisten haben die Künstler ja mitgenommen. Die haben ja nicht geschrien, dass alles entartet, sondern die haben die ja unterstützt, also der Mussolini. Was ich so ein bisschen überraschend fand. Ich dachte, Faschisten wären in jedem Land gleich, aber selbst da haben die Italiener noch mehr Stil als wir.
Sowas, mein Gott.
Ja, tatsächlich haben die sich ja, die sind nicht verfolgt gewesen, da die Künstler. Also so wie bei uns mit Bauhaus und diesen ganzen Geschichten. Ja, der Italiener der Gemeinde. Also es war wirklich eine Freude, dieses Land zu besuchen. Ich werde das wiederholen. Aber was ich mir überlegt habe, also da ich ja wirklich, je älter ich werde, desto mehr, heißt ja immer, Essen ist der Sex des Alters, ne? Und desto mehr interessiere ich mich ja für Essen und Trinken. Und ich glaube, ich muss irgendwann nochmal einen Abstecher nach Frankreich machen, weil da war ich echt arg lang nicht mehr, außer in Paris. Und ich glaube, auch die Franzosen haben da irgendwie doch einen anderen Zugang als wir. Man sieht das übrigens schon, der Holländer der Gemeinde ist ja auch nicht so richtig gut. Das ist ja wie bei uns. Und deswegen kaufe ich mein Belgien. Ein Belgien ist im Vergleich zu Holland wirklich Frankreich. Ne, da sind die Supermärkte ganz anders bestückt. Aber du wirst mir das sicherlich bestätigen, dass in Frankreich das auch einen anderen Stellenwert hat als bei uns.
Ja, absolut. Also da ist auch das Essen und auch die Qualität des Essens hat da auch eine höhere Relevanz. Das stimmt.
Wobei mir gestern jemand erzählt hat, dass es durchaus möglich wäre, in Frankreich schlecht zu essen. Kannst du nicht bestätigen?
Und wahrscheinlich ist es überall möglich, schlecht zu essen.
Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so.
Die Frage ist, ist es nicht möglich, gut zu essen? Vielleicht muss man es so machen. Also ich habe mal erlebt in den Abruzzen, da wohl hatte auch jemand gekocht, ein Koch, also in einem Restaurant, der Koch hat so wunderbar gekocht, dass jemand aus Sizilien in die Küche gegangen ist und sich bei dem Koch
Mein
bedankt
Gott.
hat. Und das soll auch schon was heißen.
Also das nenne ich mal ein Schlusswort. Menschen bedanken sich beim Koch für das leckere Essen. Tolles Land, ich werde sicherlich noch mal hinfahren.
Das war unsere Sondersendung Italien.
Ja, wir waren gegen Italien, um mal bei unserem politisch korrekten Habitus zu bleiben.
Wunderbar.
Dann wünschen wir euch weiterhin viel Vergnügen, bleibt uns gewogen und schaltet die nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt.
Bademantel und Erdnussmus.
Bis demnächst. Tschüsschen.
Tschüss.